Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne die 52. Sitzung des Sportausschusses und begrüße Sie alle recht herzlich. Sitzungsbegleitend stehen uns vom Bundesministerium des Innern der parlamentarische Staatssekretär Herr Mahmut Özdemir, unser Abteilungsleiter Dr. Steffen Rüge und auch Herr Dr. Patrick Spitzer sowie weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Sportabteilung zur Verfügung. Der parlamentarische Staatssekretär muss dann leider gegen 15.10 Uhr in die Plenumspräsenz, weil er dort verortet sein wird und wird aber bis dahin uns hier mit zur Seite stehen. Ebenso alle unsere Ressort- und Ländervertreter herzlich willkommen. Die Sitzung ist öffentlich. Ich heiße auch die Gäste auf der Besuchertribüne und auch diejenigen, die per WebEx zugeschaltet sind, recht herzlich willkommen. Die Sitzung wird vom Parlamentsfernsehen aufgezeichnet, um 11.30 Uhr morgen dann übertragen und danach auch in der Mediathek noch zur Verfügung stehen. Von Bildaufnahmen bitte ich während der Sitzung abzusehen. Ich rufe hiermit den Tagesordnungspunkt 1 auf. Es geht um das Sponsoring im Sport. Das Thema spielt eine tragende Rolle für den Sport in Deutschland. Es geht dabei nicht nur um große Fußballclubs, sondern auch um die finanzielle Unterstützung von Zehntausenden kleinen Vereinen und auch Sportveranstaltungen. Stichworte sind unter anderem Sponsoring, Partnerschaften, Entlastung der Krankenkassendiskussion um Werbeverbote und auch des Marketing-Etats. Ich begrüße hierzu von der Vereinigung Sportsponsoring-Anbieter die Geschäftsführerin Frau Inka Müller-Schmäh. Von der Deutschen Sporthochschule in Köln, Professor Dr. Christian Breuer, von der Deutschen Sparkassen- und Giroverband Dr. Heike Kramer, als Leiterin der Geschäftsstelle oder des geschäftlichen Engagements und des Veranstaltungsmanagements und von Transparency International Deutschland Silvia Schenk, als Leiterin der Arbeitsgruppe Sport, die uns heute digital zugeschaltet ist. Ihnen allen ein herzliches Willkommen und auch herzlichen Dank für die Übersendung der einzelnen Stellungnahmen bereits im Vorfeld an alle Mitglieder. Wir beginnen dann mit unseren Eingangsstatements, für die wir jeweils 5 Minuten vorgesehen haben. Die Redezeit ist in der Deckenampel oben ersichtlich über Ihnen. Frau Müller-Schmäh, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute vor Ihnen zu sprechen. Wir sind hier, um das Thema Sportsponsoring zu diskutieren, einen wesentlichen Pfeiler in unserer Sportkultur in Deutschland, ohne den der Sport, so wie wir ihn kennen und schätzen, schlicht nicht möglich wäre. Sportsponsoring ist nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern eine Partnerschaft, die es ermöglicht, die vielfältigen Facetten des Sports von der Basis bis zur Spitze zu fördern und weiterzuentwickeln. In Deutschland vereint der organisierte Sport 27 Millionen Mitgliedschaften in 87.000 Vereinen. Er trägt maßgeblich zu sozialer Integration, Gesundheit und persönlicher Entwicklung bei. Sport lehrt uns unverzichtbare Werte wie Fairness, Teamgeist, Resilienz und fördert zugleich gesellschaftlich wichtige Kompetenzen und Zusammenhalt. Im Jahr 2023 erreichte das Volumen des Sponsorings etwa 5 Milliarden Euro. Neben den Bereichen wie Umwelt, Kultur, Soziales und Wissenschaft ist Sport dabei der größte Empfänger. Diese Summe spielt nicht nur die wirtschaftliche Dimension, sondern auch die gesellschaftliche Tragweite dieser Investitionen wider. Sportsponsoring ermöglicht die Durchführung von Veranstaltungen, unterstützt den Trainings- und Wettkampfbetrieb und sichert die infrastrukturelle Entwicklung des Sports auf allen Ebenen. Sportsponsoring ist dabei längst mehr als ein Logo auf Bande und Trikot. Es bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, um Zielgruppen zu erreichen und zu bewegen. Online oder offline, zu Hause oder live vor Ort. Im Rahmen von Sponsoring-Partnerschaften können gemeinsam neue Themen entwickelt und vorangetrieben werden, wie etwa im Rahmen von Nachhaltigkeit. Die Partner nutzen den Sport dabei als emotionale Kommunikationsplattform und nehmen gleichzeitig gesellschaftliche Verantwortung wahr. So vielfältig wie der Sport und Sponsoring sind aber auch die Sponsoren. Vom Bäcker, der den dörflichen Verein beim Vereinsfest unterstützt, bis zum Großunternehmen, das strategisch langfristig seine Engagements durch Spezialisten plant, durchführt und mit einer Erfolgskontrolle unterwirft. Das Wesen von Sponsoring besteht dabei in einem Gegenleistungsverhältnis, in der Unterstützungsleistung der Unternehmen in Form von Geld und geldwerten Vorteilen, die neben der Förderung der gesellschaftlich relevanten Bereiche dafür auch vielfältige Kommunikationsmaßnahmen auf einem besonderen Werbeträger umsetzen können. Wir stehen jedoch vor Herausforderungen. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, verstärkt durch globale Krisen wie die Pandemie und Energiepreisschocks, setzen die Budgets auf allen Seiten unter Druck. Aktuelle politische Debatten über mögliche Sponsoringverbote in sensiblen Bereichen wie Lebensmittel, Alkohol und Glücksspiel können die finanziellen Grundlagen des Sports erheblich schwächen. Diese Verbote würden nicht nur Einnahmen reduzieren, sondern auch die Planungssicherheit gefährden und könnten die kulturelle Vielfalt des Sports einschränken. Angesichts dieser Risiken ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir einen angemessenen, praktikablen und rechtssicheren Rahmen für Sportsponsoring schaffen. Es ist wichtig, dass Gesetzgebungen sowohl die Bedürfnisse des Sports als auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen berücksichtigen. Wir müssen sicherstellen, dass Sponsoring als lebenswichtige Unterstützung des Sports fortbestehen kann. Ich ermutige daher alle Beteiligten, sich an einem konstruktiven Dialog zu beteiligen, gemeinsame Lösungen zu finden, die den Sport in Deutschland weiterhin als wichtigen Bestandteil unseres sozialen und kulturellen Lebens stärken und erhalten. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, eine nachhaltige und florierende Zukunft für den Sport in unserer Gesellschaft zu sichern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die Gelegenheit, unsere Ansichten zu teilen.
Vielen Dank, Herr Professor Breuer, ich hatte Sie fälschlicherweise als Christian vorgestellt. Deswegen, Herr Christoph Breuer, bitte schön, Ihr Eingangsstatement.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Sportausschusses, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Nach Prüfung des Forschungsstandes lauten meine Kernbotschaften: Erstens, Sponsoring ist eine wichtige Finanzierungsquelle des Sports und dies gilt auch für den nicht kommerzialisierten Sport. Zweitens, der Sport kann auf Sponsoring kaum verzichten. Die Kompensationsmöglichkeiten sind mitunter sehr eingeschränkt. Drittens, es ist davon auszugehen, dass bestimmte Sponsoringbotschaften und Formen der Aktivierung auch negative Auswirkungen auf das Gemeinwohl haben. Viertens, ein Verbot dieser Sponsoringform kann dennoch nicht empfohlen werden. Zum einen würde dem Sport Kraft genommen, Gutes für die Gesellschaft zu tun. Zum anderen bestehen genügend Möglichkeiten einer sogenannten kommunikativen Gegensteuerung. Sie erlauben es, negative Auswirkungen zu begrenzen, ohne dass die Finanzierungsquelle für den Sport wegbrechen muss. Im Folgenden möchte ich nun einige dieser Punkte näher ausführen. Für den Profifußball gilt, dass sich wegbrechende Sponsoring-Einnahmen nur über höhere Ticketing-Umsätze und auch nur bei sportlichem Erfolg ansatzweise kompensieren lassen. Für die anderen Teamsportarten in Deutschland ist noch weniger davon auszugehen, dass sich Einnahmeausfälle im Sponsoring angemessen kompensieren lassen. Grund hierfür ist, dass der Anteil an Sponsoring-Einnahmen an den Gesamteinnahmen teilweise bis über 70% ausmachen kann. Gleiches gilt auch für die Vielzahl an Sportevents in Deutschland. Bei den olympischen und paralympischen Athleten käme der Wegfall von persönlichen Sponsoring-Einnahmen einem Einkommensschock gleich, der zu unmittelbaren Überlegungen an einen Karriereabbruch führt. Somit dürften systematische Sponsoring-Ausfälle die durchschnittliche Bereitschaft von sportlichen Talenten zu einer Leistungssportkarriere in Deutschland senken bzw. verkürzen. Dieser Effekt wäre noch größer, wenn auch die Förderung durch die maßgeblich von Unternehmen mitgetragene Stiftung Deutsche Sporthilfe zukünftig limitiert wäre. Die 90.000 Sportvereine an der Basis können Sponsoring-Ausfälle noch am besten kompensieren. Aber auch ihnen gelingt dies häufig nicht vollständig. Dies führt dazu, dass der Anteil an Vereinen, die insgesamt Verluste schreiben, bei Sponsoring-Rückgängen zunimmt. Die Daten des Sportentwicklungsberichts zeigen, dass bei Sponsoring-Ausfällen nur noch 71 anstatt 74% der Vereine und damit 3.000 Vereine weniger schwarze Zahlen schreiben. Studien zur Werbeforschung zeigen, dass Alkohol-, Tabak- und Glücksspielwerbung die Wahrscheinlichkeit für den Beginn und für die Intensivierung eines entsprechenden Risikoverhaltens von Jugendlichen und jungen Erwachsenen erhöhen. Besonders wirksam ist neben einschlägigen Werbespots ein in die Handlung integriertes Risikoverhalten in Spielfilmen, zum Beispiel trinkende Hauptdarsteller. Die Platzierung von Sponsorenlogos im Sportumfeld dürfte eine deutlich schwächere Verhaltenswirkung entfalten als TV-Spots. Dafür spricht schon alleine, dass Banden, Chemcarpets und so weiter im Vergleich zu TV-Spots von Zuschauern deutlicher seltener überhaupt wahrgenommen werden. Doch dürften Sportler und Sportlerinnen auch als Vorbilder in Sachen Risikoverhalten wirken. Zu reflektieren sind zum Beispiel sogenannte Bierduschen im Rahmen von Feiern. Gegen Sponsoringverbote im Sport spricht aber vor allem, dass erstens durchaus Alternativen zu Verboten denkbar wären und zweitens der Sport weniger Mittel zur Verfügung hätte, um eben Gutes für die Gesellschaft zu tun. So könnte möglichen negativen Auswirkungen bestimmter Werbebotschaften vorgebeugt werden, a. durch kommunikative Gegen- und Aufklärungskampagnen im gleichen Werbeumfeld. Das wird wissenschaftlich auch diskutiert. B. durch die bevorzugte Bewerbung gesundheitsfreundlicher Produkte des Sponsors, beispielsweise alkoholfreie Biervarianten bei Brauereien. Und C. mittels Auflagen hinsichtlich Animation und Farbkontrasten bei der Sponsorendarstellung. Diese Parameter, das wissen wir aus der Forschung, beeinflussen die Wahrnehmung und damit die Verhaltenswirkung von Sponsorenbotschaften bedeutsam. Entscheidend ist aber auch der Blick auf den Sport selbst. Alle Sportbereiche würden durch Sponsoringverbote finanziell geschwächt. Und mit der responsiven Anhebung von Mitglieds-, Start- oder Eintrittsgebühren würden ökonomische Barrieren der Teilhabe am Sport wachsen. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Ich bitte Frau Dr. Kramer, bitte schön, um Ihr Eingangsstatement.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich verstehe mich jetzt hier als eine Vertreterin eines der Unternehmensgruppen in Deutschland, die sportsponsernd, aber auch sportfördernd, und das will ich besonders betonen, tätig ist. Denn das wissen Sie alle, Sparkassen, 350 an der Zahl in Deutschland, sind gemeinwohlorientiert und gemeinwohlverpflichtet. Wir haben im letzten Jahr mehr als 500 Millionen Euro für gesellschaftliches Engagement aufgewendet. Und ich möchte hier an dieser Stelle auch deutlich sagen, das unterscheidet uns ein wenig auch vielleicht von anderen Unternehmensgruppen, dass unsere Sparkassen vor allen Dingen sehr viel spenden. Es sind alleine 255 Millionen Euro an Spenden geflossen. Und Sie wissen aus der Fachliteratur, aus der Fachebene, für Spenden vereinbart man keine, eigentlich weitestgehend keine Gegenleistung. Es gibt dafür keine vertragliche Vereinbarung. Ich sage das deshalb, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass wir auf drei Säulen ausreichen. Wir haben weiterhin 771 Stiftungen, die auch unter anderem sportfördernd unterwegs sind. Ich vertrete aber den Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Das ist der Lobbyverband aller Sparkassen in Deutschland, der Regionalverbände und Verbundpartner. Und wir bekommen von den Sparkassen Mittel zur Verfügung gestellt, um wirklich ein strategisches Dach der Sportförderung entsprechend aufzubauen. Und in der Breite, was die Sparkassen betrifft, das will ich hier noch mal betonen, wird alles unterstützt, was Sie sich nur denken können. Da geht es von Trikots der E-Jugend bis hin zu Unterstützung von notwendigen Sanierungsmaßnahmen, Neubauten, Ermöglichung der Teilnahme an Sportfesten, Sportabzeichen-Treffs oder aber Sportabzeichen-Wettbewerbe. Und das ist das Stichwort. Ich habe Ihnen in meiner doch relativ umfassenden Stellungnahme ja einen Überblick gegeben. Seit 2006 habe ich dieses Sportengagement beim DSGV mit aufbauen dürfen. Wir haben verschiedene Säulen, das ist mir wichtig zu betonen. Eine Säule ist das Sportabzeichen, unser Breitensportsegment. Mit dem DOSB sind wir gemeinsam auf Sportabzeichen-Tour und jetzt auf einer großen Roadtour in Deutschland an 12 Standorten. Auch noch mal wichtig, weil wir gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen wollen, die Bevölkerung, die breite Bevölkerung wieder, ich sage jetzt mal, von der Couch wieder in Bewegung zu bringen. Eine weitere Säule sind die Elite-Schulen des Sports. Es gibt fast 40 an der Zahl in Deutschland. Ist mir auch hier noch mal wichtig, das ist der Nachwuchs, auch der Nachwuchs der deutschen Mannschaften, sowohl olympisch als auch paralympisch. Und dann sind wir seit 2008 Top-Partner der deutschen Mannschaft, seit 2013 Top-Partner des paralympischen Teams. Und hier ist es in der Tat wirklich nicht ganz so trivial. Das hat Frau Müller-Schmeier schon gesagt. Es erfordert strategische, gute Überlegungen, wie wir dieses Engagement positionieren, und zwar so positionieren, dass unsere Sparkassen dies auch mit aufgreifen, um es verbreiten zu können. Und das heißt eben, am Fallbeispiel der Olympischen Spiele können wir dort keine Partnersignes direkt weder auf Banden noch auf entsprechende Trikots bringen. Und wir müssen uns überlegen, mit welchen Botschaften, über welche Wege, Mediamaßnahmen, aber eben auch Social Media, andere Aktivitäten, wir unseren Einsatz für die Team D sichtbar machen, aber zugleich auch dem Sport und der Inklusion bestmöglich nutzen können. Und an dieser Stelle nur ganz kurz noch, was sehr gut ist. Und wer von Ihnen die Möglichkeit hat, wird sich davon überzeugen können. Es wird ja ein deutsches Haus bei den Olympischen und Paralympischen Spielen geben, in einem Rugby-Stadion befindlich. Ich finde diese sportive Nähe unheimlich gut. Ich finde es auch gut, dass wir uns dort als die Hauptförderer mit positionieren können. Und die erfreuliche Botschaft ist außerdem, es gibt ein großes Fanfest, erstmalig auch zugänglich für viele weitere Sportinteressierte. Dort werden wir uns auch mit entsprechenden Aktivstationen engagieren. Und abschließend möchte ich einfach hier in diesem Kreis auch noch einmal ganz deutlich sagen, Sportsponsoring muss eigentlich seine kommunikativen und kreativen Freiheiten behalten, damit es fest einen Marketingmix im Unternehmen haben kann, auch zukünftig haben wird. Das ist nicht immer leicht, auch nicht immer leicht in einer Sparkassenfinanzgruppe, aber dafür kämpfe ich schon seit vielen Jahren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich bitte Frau Silvia Schenk um Ihr Eingangsstatement.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung und dafür, dass ich als Letzte sprechen kann, weil dann kann ich mich auf einiges beziehen, was jetzt eben von den drei Vorrednerinnen und Vorrednern schon gesagt wurde. Ich gehe einfach davon aus, dass wir alle hier im Saal Sport für total wichtig finden, dass wir, und das haben die Statements gerade gezeigt, auch sehen, dass Sportsponsoring ein ganz wesentlicher Teil der Finanzierung des Sports von der Breite bis zur Spitze hin ist, vom kleinen Verein bis zum großen Verband oder Großevent wie der Euro 2024 jetzt hier demnächst in Deutschland. Ich gehe auch davon aus, das will ich auch nochmal betonen, dass Sportsponsoring auch für die Wirtschaft wichtig ist, mal abgesehen davon, dass Werbeagenturen und andere ja auch vom Sportsponsoring profitieren und das ein Teil dann auch des Bruttosozialproduktes und so weiter ist, können aber Unternehmen gerade über den Sport auch wichtige Botschaften senden. Und ich glaube, auch von daher ist das eine Partnerschaft, eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und das gilt es auch in Zukunft zu wahren und zu unterstützen. Dazu gehört aus unserer Sicht, und das habe ich in unserer schriftlichen Stellungnahme auch noch weiter ausgeführt, aber ganz dezidiert, dass alle Beteiligten auch verantwortlich mit dem Instrument des Sportsponsorings umgehen. Das gilt für die Sportorganisationen genauso wie für die Unternehmen und Werbeagenturen und andere Beteiligte. Denn man kann bei jeder Sache, die toll ist, auch viel falsch machen. Und ich glaube, es geht darum, und so habe ich auch die Diskussion, die hier heute stattfinden soll, verstanden, zu sehen, wie nimmt man Verantwortung wahr im Sportsponsoring von allen beteiligten Seiten und worauf muss geachtet werden. Das Entscheidende ist, dass sowohl der Sponsoring-Empfänger, also die Sportorganisation, auch der kleine Verein schon ein Sponsoring-Konzept haben, zumindest wissen, was passt denn zu meinem Verein, zu meiner Sportart, zu meinem Ort, wo ich tätig bin oder zu meinem Produkt sozusagen für einen Sponsor. Ich habe es erlebt als Sportdezernentin, dass dann ein Verein 100 Unternehmen wahllos angeschrieben hat und sich wunderte, dass von keinem eine Antwort kam oder wenn nur Absagen. Man muss sehr gezielt sich überlegen, was will ich und wie will ich es. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Unternehmen, die ein Sport-Sponsoring-Konzept ihrerseits brauchen, auch für die ganzen Folgemaßnahmen, die dann erstellt werden. In Zeiten der Transformation, wo über Nachhaltigkeit, die Frage sozialer Zusammenhalt und so weiter gesprochen wird, ist es aus meiner Sicht noch wichtiger, dass sowohl der Sport als auch die Unternehmen sich überlegen, welche Botschaften sie wie transportieren und wie sie damit über das reine Sportereignis oder das reine Sporttreiben hinaus auch weitere soziale Anstöße geben, die wir gerade in dieser Zeit im Zusammenspiel von Wirtschaft und Sportorganisationen dringend brauchen können. Und insofern möchte ich am Ende sehr deutlich machen, zu Sponsoring-Konzepten gehört zumindest in den letzten 20, 30 Jahren zunehmend auch, dass man die Partner sehr genau prüft, dass man auch auf Risiken schaut. Was Ende der 90er Jahre noch beim Festina-Skandal ging, das ist eigentlich dem Sponsor Festina egal war, dass es lauter negative Schlagzeilen gab, weil damit wurden sie weltweit bekannt, sonst wüsste selbst ich heute nicht mehr, dass Festina eine Uhrenmarke ist. Das funktioniert heute nicht mehr so, sondern es ist wichtig, dass schon die Unternehmen überlegen, welche Vorgaben sie gegebenenfalls auch machen, dass Doping nicht stattfindet, dass Manipulation nicht stattfindet, dass zum Beispiel bei einer Sportveranstaltung wie der Euro die Menschenrechte gewahrt werden, dass nachhaltig gearbeitet wird und umgekehrt genauso, dass auch die Sportorganisationen prüfen, mit welchen Unternehmen sie sich verbinden und dann, ich habe einen neuen Begriff gelernt, gerade von Herrn Professor Breuer, herzlichen Dank, gegebenenfalls sehen, ob sie eine kommunikative Gegensteuerung machen müssen. Und damit bin ich zum Abschluss bei dem Beispiel, das ich auch schriftlich nochmal ausgeführt habe, nämlich der Frage der Werbung für Sportwetten. Es geht jetzt gar nicht darum zu sagen, es darf gar keine Sportwettenwerbung mehr geben. Das ist eine völlig andere Diskussion. Aber wenn, dann muss dafür gesorgt werden, erstens, dass die Werbung so gestaltet wird, dass sie nicht gezielt junge Leute in einer Art und Weise anspricht, dass der Eindruck entsteht, es ist gar kein Glücksspiel und man könnte mit etwas Wissen gewinnen, wie wir es bei dem Anbieter sportwetten.de jetzt zu der Euro erwarten müssen, die den Slogan aufbringen wollen, du hast das Wissen, wir haben die Wetten, um damit zu unterstreichen, mit ein bisschen Wissen kann man im Grunde den Glücksspielcharakter austricksen, was nicht funktionieren wird und was ein ganz gefährlicher Slogan ist. Und da müsste sehr viel deutlicher präventiv dagegen vorgegangen werden, Aufklärungsarbeit geleistet werden. Und wenn die Bundesregierung und andere ihr Menschenrechtskonzept ernst nehmen zur Euro, dann sollten wir jetzt schnell auch dazu noch etwas machen. Punkt.
Jawohl, Frau Schenk. Punktlandung. Perfekt, prima. Dankeschön für Ihre Eingangsstatements. Wir kommen nun zu den Fragerunden. Wir haben für Antworten und Fragen zunächst 26 Minuten zur Verfügung und nachher anschließend der zweiten Fragerunde nochmal 18 Minuten vorgesehen, die nach den üblichen Schlüsseln verteilt sind. Ein kurzer Hinweis nochmal an unsere Gäste, wenn mehrere Fragen an Sie gestellt sind, vielleicht immer nochmal den Blick zur Uhr mit behalten, dass auch der oder die anderen noch etwas Zeit hätten oder auch die Fragesteller vielleicht etwas koordiniert, überschaulich auch die Fragen stellen können. Wir starten damit die Fragerunde. Die Zeit der Bundesregierung wird hier nicht mit angerechnet. Und ich würde die Fraktion der SPD bitten, Herr Schreider, bitte beginnen.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich habe zunächst mal Fragen an Frau Müller-Schmäh und Frau Dr. Kramer. An Frau Müller-Schmäh die Frage, Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass das Sponsoring einen angemessen praktikablen, rechtssicheren Rechtsrahmen braucht. Da würde mich interessieren, ob Sie das konkretisieren können, wo Sie da konkreten Handlungsbedarf sehen oder gegebenenfalls auch Vorschläge haben. Und die Frage gleich angeschlossen, wir sprechen ja im Moment viel über den zurückgehenden Respekt in der Gesellschaft. Wo sehen Sie da die Möglichkeiten, dass man entsprechende Sponsoring-Kampagnen auch mit dieser Thematik oder der Einforderung dieses Respekts auch verbindet? Oder gibt es da entsprechende Planungen bei Ihren Mitgliedern? Und die Frage angeschlossen an Frau Dr. Kramer. Sie haben eben gesagt, das Sponsoring muss seine kreativen Freiheiten behalten. Durch was sehen Sie das konkret bedroht, diese Freiheiten? Danke.
Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Schreider. Zunächst zum Rechtsrahmen. Sponsoring ist, wie gesagt, ein Kommunikationsmittel, das halt vom kleinsten Dorfverein und auch dem Bäcker vor Ort, dem Metzger und so weiter umgesetzt werden muss. Sicherlich bis hoch eben zu DAX-Unternehmen, die Rechtsabteilungen haben, die dann auch komplizierte Prüfungen machen können. Bei allen zukünftigen Regulierungen ist genau das zu berücksichtigen, dass Sponsoring-Regulierungen halt auch wirklich einfach, klar verständlich und bestimmt sind jederzeit. Wenn ich jetzt zurückschaue auf die Debatte in den letzten anderthalb Jahren, zum Beispiel zum Kinderlebensmittelwerbegesetz, dann sind das bereits Herausforderungen. Was darf der Bäcker dann eigentlich noch machen und was nicht? Und sowas ist natürlich dann sehr, sehr schwierig eben umzusetzen und führt eher dazu, dass dann die Unterstützung des Sports unterlassen wird und zwar eben nicht kompensierbar, so wie Herr Breuer das dann auch dargestellt wird. Und deshalb, Sponsoring muss im Grunde genommen möglich sein, egal wo und wann Sport stattfindet, auch egal wo die Sportstätte steht, dass das sehr, sehr eindrücklich und klar formuliert ist. Und Ihre zweite Frage bezog sich auf sozusagen Inhalte von Sponsoring-Umsetzungen. Ich muss Ihnen sagen, dass gerade solche Planungen, Kreativität umsetzen, Kommunikationsumsetzen, die sind in unserer heutigen Aufmerksamkeitsökonomie gut gehütete Geschäftsgeheimnisse. Und deshalb ist mir ehrlich gesagt konkret nicht bekannt, welche Unternehmen und Organisationen jetzt auch zukünftig bei der Euro das Thema noch mal aufgreifen werden. Sicherlich gibt es aber heute eben zunehmend die auch die Anwendung von Sponsoring, genau solche Themen aufzugreifen.
Ja, Frau Müller-Schmee hat es fast schon gesagt. Also es erfolgt, es ist immer wichtig, dass ein Sportsponsoring betreibendes Unternehmen, das vor allen Dingen keine Produkte entsprechend präsentiert oder sich nicht mit Produkten im Bereich des Sportsponsorings verbindet. Und das meinte ich mit Kreativität. Kreativität walten lässt, wie kann dieser Transfer gelingen, dass trotzdem, Frau Schenk hat es gesagt, also Imagewerte des Sports auf diese Marke, auf, in unserem Fall auf die Marke Sparkasse übertragen werden. Und da meine ich mit Kreativität halt einfach, dass es möglich sein muss. Wir haben jetzt eine große Kampagne aufgelegt im Rahmen auf dem Weg nach Paris und haben Vereinsheldinnen und Vereinshelden in Deutschland aufgerufen, dass diese Möglichkeiten weiter besteht. Und ich will jetzt ein anderes Beispiel nennen. Ich weiß, dass das eine andere Diskussion ist, aber wir haben seit 30 Jahren unterstützen wir in diesem Fall Sportler des Jahres und zeichnen im ZDF ein Vorbild im Sport aus. Durch zunehmend verstärkte Werbeverbote in diesem Bereich sind wir fast an die Grenze gekommen, ob wir eine solche Auszeichnung überhaupt noch weiter ausreichen können. Wir haben dort eine Lösung gefunden mit dem ZDF, aber da gibt es ja schon ganz klare Restriktionen, was geht und was nicht geht. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, um nochmal Kreativität zu beschreiben. Kreativität meint aber auch, dass wir, wie gesagt, weil wir wir sind halt nicht Adidas und wir stellen keine Produkte her, die einen unmittelbaren Bezug zum Sport haben, es möglich sein muss, einen solchen Transfer zu den Sportlerinnen und Sportlern zu haben. Zur Stunde produzieren wir beispielsweise ein TV-Presenting für die Olympischen Spiele. Und da sind paralympische und olympische Olympioniken Seite an Seite. Das ist uns auch wichtig. Also diese Dinge sind für uns ganz klare Guidelines. Da bin ich auch übrigens absolut bei Frau Schenk. Aber es muss eben auch möglich sein, halt einfach das. Und wir verbinden das eigentlich mit unserer Imagewerbung. Das will ich noch mal deutlich sagen. Das ist ein kleiner Unterschied, ob ich zur Produktwerbung eine Korrespondenz aufbaue. Und da labeln ja die deutschen Sparkassen momentan, weil es um mehr als Geld geht. Und da passt es wunderbar. Und dann kann auch die Kreativität wirklich freien Lauf bekommen.
Direkte Nachfragen dazu. Sie haben ja zu Recht erwähnt, dass es keine Einblick in Geschäftsgeheimnisse gibt, aber gibt es seitens Ihres Verbandes sozusagen der koordinierenden Stelle da Überlegungen, Ideen, das Thema, wie man in der Gesellschaft miteinander umgeht, auch in, über diese Instrumente einzusteuern, die Nachfrage dazu. Und dann hatten Sie den Satz geprägt, egal wo die Sportstätte steht. Ich habe so ein bisschen überlegt, Fantasie spielen lassen, was, wo da eine Restriktion sein könnte in irgendwelchen Regularien, wenn Sie da nochmal drauf eingehen könnten, wo sozusagen der Ort der Sportstätte eine Implikation für Sponsoring ist. Das wäre sehr nett.
Für uns ist eins klar. Erstmal, Sport steht per se für Zusammenhalt, Gemeinschaft, Zusammenfinden, Dialog. Und Sponsoring unterstützt genau das. In dem Moment, wo Sport stattfindet, geht es schon genau um diese Themen. Und für uns ist in den nächsten Wochen und Monaten natürlich das Kernziel, auch tatsächlich Sport stattfinden zu lassen. Darüber hinaus haben wir nicht noch Einzelmaßnahmen gemacht, weil das natürlich eben sehr, sehr aufwendig in Umsetzung mit den Unternehmen, die dann auch ihren Marketingzweck einfließen lassen müssen. Und die zweite Frage bezog sich auf, egal wo die Sportstätte steht. Dabei geht es dann zum Beispiel um Bannmeilen, um bestimmte Örtlichkeiten oder sowas, wie sie sich auch in einzelnen Gesetzentwürfen bereits gefunden haben. Und wenn man sich jetzt halt einfach vorstellt, dass im ländlichen Raum die dürftige Anzahl von Sportplätzen dann eben auch sehr beschränkt ist und das dann auch aber gleichzeitig der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens des Ortes ist, dann ist das natürlich schwierig mit Bannmeilen, die dann auch für Sportstätten wirken würden.
Prima. Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der CDU-CSU. Herr Mayer, bitte um seine Fragen.
Herr Vorsitzender, meine Kolleginnen und Kollegen, zunächst mal ein ganz herzliches Dankeschön an die Damen und Herren Sachverständigen für ihre wirklich sehr konstruktiven und instruktiven Ausführungen und vor allem auch für die meines Erachtens wirklich sehr lesenswerten Stellungnahmen, die Sie uns im Vorfeld haben zukommen lassen. Aufgrund der Kürze der Zeit kann ich leider nicht an alle Sachverständige Fragen richten. Ich darf deshalb mit Ihnen, liebe Frau Müller-Schmäh, beginnen. Sie haben, ja, finde ich, sehr anschaulich klar gemacht, dass Sponsoring mehr als nur das Aufkleben eines Logos auf eine Bande oder auf ein Trikot ist. Und Sie haben jetzt gerade eben ja auch bei der Beantwortung der ersten Fragen ja auch das Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz erwähnt. In Ihrer Stellungnahme schreiben Sie auch von aktuellen Debatten über Sponsoring und Werbeverbote, insbesondere im Bereich Lebensmittel. Mich würde mal interessieren, welche Auswirkungen, es gibt ja konkrete Gerüchte, dass dieses Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz wieder konkrete Reformen annimmt. Ich würde Ihnen gern gestatten, dass Sie drangehen, aber dann wird es auch meine Redezeit gehen. Mich würde mal so interessieren, wenn der Sport mit einbezogen würde, jetzt mal hypothetisch, scheint sich ja so ein bisschen zu verdichten, was das Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz anbelangt, welche konkreten Auswirkungen dies auf den Breitensport hätte, auf den Spitzensport hätte, was Sie generell von einer bereichsspezifischen Ausnahme für den Sport halten im Bereich des Kinder-Lebensmittel-Werbegesetzes. Und Sie sprachen ja gerade eben gewisse Zufälligkeiten an, was den Standort eines Stadions oder einer Halle anbelangt. Also ist klar, wenn die Halle zu nah an einer Schule, an einem Kindergarten ist, dann unterliegt sie möglicherweise einem Werbeverbot, einem Sponsoringverbot. Aber diese Zufälligkeiten könnten sich ja auch in anderer Hinsicht ergeben. Beispielsweise was das Medium des Werbeträgers anbelangt. Es gibt ja ganz unterschiedliche Kanäle, auf denen Unternehmen Sponsoring betreiben, Werbung betreiben, aber auch zum Beispiel Zufälligkeiten, was den Zeitpunkt des Spielbeginns anbelangt. Also wie würden Sie deshalb eine Einbeziehung des Sports in dieses Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz betrachten und auch rechtlich bewerten unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten?
Bitte schön.
Vielen Dank. Zu den Auswirkungen kann ich nur noch mal auf diesen klaren, handhabbaren Rechtsrahmen, der es rechtssicher für den Bäcker bis zum DAX-Konzern möglich macht, verweisen. Und da ist immer wieder auch festzustellen, dass bereits Diskussionen um solche Werbeverbote Auswirkungen haben, dadurch, dass sich halt potenzielle Sponsoren zurückziehen. Konkret beziffern lässt sich der Umfang sozusagen des Einschnitts nicht. Ganz einfach, weil sich immer noch bestimmte Fragen stellen. Also was genau ist dann final an kindergerichtete Werbung? Was sind alles die Lebensmittel, die davon umfasst sind? Das ist ja dann auch wieder ganz genau die Frage, wo der Bäcker eigentlich eben sehr, sehr einfach feststellen können müsste, was er jetzt darf oder nicht. Das geht weiter. Dann eben mit dem Ort der Spielstätte. Es gibt genauso ja auch bei Werbeverboten regelmäßig Überlegungen, Werbezeiten, Fenster zu verbieten. Auch da muss klar sein, dass der Sport, so wie er an der Sportstätte stattfindet, auch übertragen werden können muss. Sie haben sonst ganz einfach in den Ligen ja unterschiedliche Anstoßzeiten und nachher nahezu zufällige Ergebnisse, welche Partner übertragen werden können und welche nicht. Und das führt dann natürlich auch zu Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der Ligen und zu großen Herausforderungen dann zum Stattfinden lassen von Sportveranstaltungen. Also das auch noch ein weiterer Punkt. Und es ist eben genau wichtig zu bedenken, dass dieser Werbeträger Sport heute eben nicht mehr nur noch eine Regulierung von Bande oder Trikot ist, sondern das Sponsoring sehr, sehr kreativ. Frau Kramer hat das in ihrer Stellungnahme, finde ich, sehr bildhaft auch geschildert, was dann potenziell alles dazugehört. Und genau das ist die Stärke von Sportsponsoring, warum es halt auch gut wirkt und von Unternehmen als kraftvolles Werbemittel in Betracht gezogen wird, weil es so viele Möglichkeiten gibt, die aber zusätzlich zu der Rechtesumme dann umgesetzt werden können müssen. Und die angesprochene Bereichsausnahme Sport eben als Werbeträger wäre natürlich der rechtssicherste Weg, die Finanzströme in den Sport hier weiter abzusichern.
Kurze Frage. Noch eine kurze Nachfrage. Frau Müller-Schmäh, Sie haben ja einen guten Überblick über die Situation in Europa. Gibt es vergleichbare Versuche in anderen EU-Ländern, hier derart restriktiv vorzugehen, was das Werbeverbot für Lebensmittel im Sportbereich anbelangt? Und sehen Sie auch seitens der Europäischen Union überhaupt hier den Druck, gesetzgeberisch auf nationaler Ebene tätig zu werden?
Dezidiert habe ich keine Kenntnis davon, dass es tatsächlich Sponsoring-Restriktionen in den einzelnen Märkten gibt bezüglich Lebensmittelwerbungen. Ich kenne eine Debatte in der EU um die Frage eben der Abgrenzung gesunder und ungesunder Lebensmittel und genau deren Kennzeichnung, wo sich halt zum Beispiel Italien extrem dagegen wehrt, dass dann Olivenöl und Parmesan als ungesunde Lebensmittel mitgeführt werden würden. Ja.
Okay. Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion Bündnis 90 Grünen. Frau Winkelmann, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Auch von uns ein herzliches Willkommen im Sportausschuss und vielen lieben Dank für Ihre Expertise, für Ihre Stellungnahmen. Und ich möchte da nochmal anknüpfen jetzt. Und zwar, es geht ja beim Sportsponsoring. Wir wissen um die Wichtigkeit des Sportsponsorings. Wir wissen darum, dass auch eine große Wirtschaftskraft ist. Aber wie können wir sicherstellen, dass es nicht nur kurzfristig Marketing ist, sondern eben auch den Sport nach vorne bringt und auch den Sport selber stärkt. Das hätte ich gerne mal von Ihnen gewusst. Frau Müller-Schmäh und Frau Kramer, und der Fokus auf Frauen im Sport wird intensiver, Gott sei Dank. Frauen werden mehr gefördert. Und da würde mich auch mal interessieren, wie das bei Ihnen gehandhabt wird. Gibt es hier auch spezielle Programme, Programme, die laufen eben im Sportsponsoring für Frauen, für Teamsportfrauen und für EinzelsportlerInnen.
Bitte schön.
Hallo, vielen Dank. Genau das ist der Punkt, dass mit den Sponsoringgeldern und den Sponsoringunterstützungen ja die infrastrukturelle Weiterentwicklung sichergestellt wird. Also es geht schlichtweg dringend notwendiges Geld für die Professionalisierung bereits in den Sport. Und strukturelle Weiterentwicklungen finden dann halt auch statt und waren auch in den letzten 50 Jahren. Also wir wären in der Professionalisierung des Sports heute nicht da, wo wir heute stehen, wenn diese Mittel nicht zur Verfügung gestanden hätten.
Ich will es vielleicht, das ist heute meine Rolle, mal auf der Belegebene noch mal machen, weil ich habe vorhin ganz bewusst die Eliteschulen des Sports genannt, 40 Einrichtungen in Deutschland, die wir seit 1997 unterstützen. Und das ist ein sehr dialogisches Unterstützen mit dem DOSB und mit der Deutschen Sportmarketing, weil es uns darum geht, diese Schulen als wichtige, wirklich wichtige Einrichtungen in dieser Gesellschaft zu verankern, die Sport möglich machen. Ich war neulich erst in Potsdam, eine der größten mit einem Olympiastützpunkt gekoppelten Elite, einer größten gekoppelten Schule. Und auf den Punkt gebracht ist es so, dialogisch meint, dass auch der Wirtschaftspartner dafür sorgt, dass dieses sichtbar wird in der Gesellschaft. Wir haben mit dem DOSB das Format entwickelt, dass beim Neujahrsempfang des DOSB diese Eliteschule des Jahres ausgezeichnet wird, der Eliteschüler oder die Eliteschülerin des Jahres. Das sind ganz wichtige Meilensteine auch für junge Sportlerinnen und Sportler. Oder, wenn Sie so wollen, beim Sportabzeichenwettbewerb haben wir jetzt erst gemeinsam mit dem DOSB eine Überarbeitung der Modalitäten dieses Wettbewerbs geschaffen, damit es noch leichter ist, breite Bevölkerungsgruppen dort mit partizipieren zu lassen. Das sind so wichtige Aspekte, wie ich finde, wie wir auch eben, und da komme ich jetzt auf Ihre zweite Frage, ich kann das jetzt nur, ich sage jetzt mal, für das Dach sagen, also für uns, für Sparkassen ist das sowieso das Thema Frauen in den Führungspositionen, in den Vorständen ein Riesenthema. Und wir haben dann auch noch viel zu tun. Das ist auch ganz klar.
Wir haben aber bewusst bei uns im Dach keinen Fokus weder auf Einzelsportarten noch auf Einzelsportlerinnen oder Einzelsportler. Und das wollen wir auch bewusst so beibehalten. Uns sind diese Teams wichtig, wenngleich natürlich auch, und das will ich nicht ausschließen, explizit auch viele Sparkassen gerade auch im Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung ihren Fokus auf vor allen Dingen Sportlerinnen und Sportler mit Inklusion legen. Das für uns und wird für uns weiterhin auch ein großes, wichtiges Thema sein, weil es dann eben auch ja, uns eben auch im Nachhaltigkeitsberichterstattungsteil ganz wichtig ist, dies mit zu kommunizieren. Wir haben das momentan nur paralympisch, aber das inklusive Feld werden wir dann auch erweitern.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der AfD, Herrn König, bitte um seine Fragen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, liebe Sachverständige, A, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben und B, natürlich für die doch sehr, sehr guten Ausarbeitungen, sehr erhellenden Ausarbeitungen. Ich habe ehrlich gesagt mal jetzt so eine generelle Frage. Wie ist denn die generelle Tendenz beim Sportsponsoring? Wird immer mehr gerade investiert oder gesponsort? Gibt es schon Auswirkungen an dieser Diskussion mit dem Lebensmittelwerbungsverbot? Und dann ein ganz konkreter Punkt. Die Fragen gehen übrigens alle an Herrn Professor Dr. Breuer. Wir sehen das Problem. Wir haben einen sehr erfolgreichen Sportverband, an dem ist es plastisch. Das ist der Kanuverband. Der hat alle seine Sponsoren verloren. Also wie sieht es aus mit dem Sponsoring für Sportverbände? Was kann man da machen, dass sowas nicht passiert? Oder was ist da überhaupt passiert?
Ja, vielen Dank. Was jetzt das Gesamtvolumen für Sportsponsoring in Deutschland anbelangt, da sind am verlässlichsten die Auskünfte durch das Sportsatellitenkonto. Und da ist die nächste Runde gerade in der Ausschreibung. Wir wissen sozusagen, dass das in den letzten Jahren das Gesamtsportsponsoring-Volumen in Deutschland zugelegt hat, allerdings primär im professionellen Sport. Im breiten Sport hat es auch zugelegt. Ich habe die Prozentzahlen in meiner schriftlichen Stellungnahme hinterlegt. Bedeutend ist aber sozusagen, wenn man sich diese längeren Zeiträume anschaut, muss man sich natürlich schon die Inflationsentwicklung dagegen halten. Und da sehen wir eben keinen markanten oder nur noch einen leichten Anstieg des Volumens im Bereich des Breitensport-Sponsorings. Was jetzt die Angelegenheit im Deutschen Kanuverband anbelangt, da fehlt mir die Detailkenntnis, um hierüber als Experte Auskunft geben zu können. Insgesamt ist natürlich die Entwicklung schon klar, dass die medial vertretenen Sportarten überproportional partizipieren vom Sponsoring-Kuchen. Aber wir sehen in den letzten Jahren, aber ich kann das auch nur qualitativ sagen, sehen wir natürlich schon verstärkte Maßnahmen, nicht aller Unternehmen, aber einiger Unternehmen, auch im Bereich soziale Nachhaltigkeit, beispielsweise paralympischer Sport oder auch im Bereich Mädchen- und Frauensport, dass die das nicht nur aus gesellschaftlicher Motivation, sondern einfach auch, weil das dann wirtschaftlich spannende Lücken sind. Ja.
Vielen Dank. Die Fraktion der FDP, Herr Hardewig, bitte um seine Fragen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch von unserer Seite an Sie als Sachverständige, aber auch Dank an alle Institutionen und Unternehmen, die Geld in den Sport investieren, weil da kann man auf jeden Fall sagen, dass nirgendwo so Geld so gut angelegt ist wie im Sport. Wer uns teilt das Ziel natürlich auch möglichst viel Geld auch für den Sport weiter zu akquirieren. Und wir haben jetzt einige Beispiele gehört, wo Einschränkungen drohen, wo es natürlich auch am Ende nicht wirklich zu einem Erfolg kommt, zu den einzelnen Bereichen. Ich denke auch an die Studie, die Professor Breuer in seiner schriftlichen Stellungnahme zitiert hat, aus dem Jahr 2023, was auch der mangelnde Einfluss, auch was das Thema gesunde Ernährung angeht, von Werbeverboten ausmacht. Wir sehen das an verschiedenen Stellen, auch bei dem Thema Krankenkassen ist niemand geholfen, wenn das Geld in Werbung in die Steuerbahn statt im Sportsponsoring landet. Es ist niemandem geholfen, wenn bei Süßwaren das Geld bei Facebook, Instagram mit dem Haken rechtskonform ist und nicht mehr im Sportsponsoring und so weiter, beziehungsweise auch die anderen Beispiele rund um das ZDF. Deswegen sollten wir da sehr, sehr kritisch hinschauen, wenn über entsprechende Einschränkungen gesprochen wird. Mein Vorredner hat jetzt einen Punkt angeschnitten, deswegen würde ich erst mal mit einer Frage ans BMI tatsächlich beginnen. Und zwar das ganze Thema Attraktivität von Sponsoring für das System. Wir haben die Situation, wo uns verschiedene Sportverbände immer wieder schildern, dass es unattraktiv ist, dass sie aktiv um Sponsoren werben, weil das gerade im Bereich der Fehlbetragsfinanzierung natürlich dann wieder abgezogen ist vom Bereich der Finanzierung. Deswegen möchte ich fragen, ob die Bundesregierung plant, es auch attraktiver zu machen, um Sponsoren für Verbände auch oder es attraktiver zu machen, nach Sponsoren zu suchen, dass es sich da auch lohnt und natürlich am Ende auch da eine bessere Synergie zwischen Sponsoren und den Verbänden entstehen kann. Danke.
Bitte schön, Herr Dr. Rühlke.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch von unserer Seite nochmal an alle Expertinnen, die sich hier eingebracht haben, für die Expertise. Wir haben gelernt, und so sehen wir das auch, dass Sportsponsoring in Deutschland von großer, von überragender Bedeutung ist. Nicht nur im Bereich des Spitzensportes, für den wir primär zuständig sind als BMI, sondern auch im Breitensport. Unter den Kautelen, die die jeweiligen Expertinnen auch angemahnt haben. Die von Ihnen angesprochene Frage, Herr Hartewig, ist tatsächlich auch im Zuge der Reform der Spitzensportförderung, von der Sie ja wissen und von der, über die wir ja auch ein Feinkonzept im vergangenen Jahr vorgelegt haben und zu dem derzeit ein Sportfördergesetz in der Ressortabstimmung ist, wird sie dort diskutiert und ist auch tatsächlich eine Frage, über die wir derzeit nachdenken. Ein abschließendes Ergebnis kann ich Ihnen allerdings, solange das Kabinett darüber noch nicht entschieden hat, noch nicht mitteilen.
Gut, vielen Dank. Dann würde ich bei Herrn Professor Breuer weiter ansetzen. Und zwar das ganze Thema Datenlage. Sie hatten die in Ihrem schriftlichen Gutachten auch die fehlende Empirie ausgeführt. Da würde ich noch mal konkreter nachfragen, welche Forschungsbereiche innerhalb des Sportsponsorings das gerade betrifft, beziehungsweise ob Sie ansonsten ausführen können, wie das ganze Thema Abhängigkeit von sportlichem Erfolg oder konkretem Erfolg sich im Sportsponsoring niederschlägt, beziehungsweise auch welche Verschiebungen vielleicht zwischen Sportarten, sowohl was Individual- als auch Mannschaftssportarten, aber auch zwischen Sportarten angeht, wo sich da auch Märkte verändern. Vielen Dank.
Bitte kurz mit Blick zur Uhr, ansonsten übernehmen wir es in die zweite Fragerunde dann.
Gerne. Also die Forschungslage ist global ganz gut für Deutschland. Wir kennen die Volumina etc. Wir wissen relativ wenig zur Bedeutung und Ersetzbarkeit einzelner Branchen. Und was den sportlichen Erfolg anbelangt, klar, je höher der sportliche Erfolg ist, aber unter welchen Bedingungen beispielsweise gerade Nachwuchsleistungssport für Sponsoren interessant ist, da gibt es noch relativ wenig wissenschaftliches Wissen, sicherlich viel Expertise aus der Praxis.
Prima. Vielen Dank. Ich bitte die Gruppe Die Linke, Herr Hahn, bitte um seine Fragen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch von der Linken herzlichen Dank für die Stellungnahmen. Ich teile Ihre Auffassung, dass ohne Sponsoringleistung aus der Wirtschaft vieles im Sport nicht möglich sein würde. Das ist hier schon mehrfach betont worden. Es gibt aber auch kritische Punkte, die ich anmerken möchte. Erstens, der Schulbreiten- und Gesundheitssport ist aus Sicht der Linken Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Hier darf sich also der Staat nicht immer weiter aus seiner Verantwortung herausziehen. Dieser Bereich darf nicht, grundsätzlich nicht, vom Sport und vom Sponsoring abhängig werden. Zweitens, die Entscheidung von Unternehmen für Sponsoringleistungen im Sport hängen auch von der zu erwartenden Gegenleistung ab. Das ist grundsätzlich auch nicht zu beanstanden. Es führt aber, wir haben es gerade eben schon ein bisschen gehört, zu sehr ungleicher Verteilung von Geldern aus der Wirtschaft zwischen einzelnen Sportarten, zwischen einzelnen Regionen. So fließen deutlich weniger private Mittel aus der Wirtschaft an Sportvereine in Ostdeutschland, aber auch zwischen Männer- und Frauensport. Und es gibt deutlich weniger Mittel für Sportler mit Behinderungen im Vergleich bei Sportlern ohne Behinderung. Hier müssen meines Erachtens Bund, Länder und Kommunen durch ihre Sportförderung ausgleichend wirken. Und drittens, genauer hinschauen sollten wir auch beim Sponsoring durch Unternehmen, die im Eigentum von Bund, Ländern oder Kommunen sind bzw. von denen stark gefördert werden. Das betrifft zum Beispiel die Deutsche Bahn, kommunale Wohnungsunternehmen oder Stadtwerke. Natürlich sollen solche Unternehmen auch den Sport als Plattform nutzen, um für sich zu werben. Es darf aber nicht dazu führen, dass Mittel aus öffentlichen Haushalten über diesen Umweg intransparent in den Sport fließen und sich dadurch parlamentarischer Kontrolle entziehen. Ich habe zwei Fragen an die Bundesregierung. Frau Schenk hat in ihrer Stellungnahme auf die aus Sicht von Transparency International fragwürdige Sportwettenwerbung von Betano bei der Euro 2024 hingewiesen. Und inwieweit teilt das BMI oder die Bundesregierung diese Position, die sie dort dargestellt hat? Und was hat bzw. wird diesbezüglich das BMI an Aktivitäten unternehmen? Und zweite Frage, Frau Müller-Schmäh von der VSA fordert in ihrer Stellungnahme einen klaren, angemessenen und rechtssicheren Rechtsrahmen für das Sportsponsoring. Wir haben vorhin schon dazu etwas gehört. Mich würde interessieren, ob das BMI diese Position teilt. An welchen Punkten sieht die Bundesregierung konkreten Änderungsbedarf? Und was ist diesbezüglich noch in dieser Wahlperiode geplant?
Bitte schön.
Gut, ich glaube, also ich habe den Punkt insbesondere von Frau Müller-Schmäh und auch vom Abgeordneten Mayer nachgefragten Punkt insbesondere mit Bezug auf das vom BMLEL vorgelegte Gesetz zum Werbeverbot oder Einschränkungen für Werbung für Lebensmittel mit Zuckern, insbesondere was Jugendliche und Kinder angeht, verstanden. Wie Sie wissen, befindet sich dieser Referentenentwurf immer noch in der Ressortabstimmung. Es ist gute Übung innerhalb der Bundesregierung, dass die Bundesregierung während der Ressortabstimmung Debatten über solche Entwürfe nicht öffentlich führt. Das zuständige Ministerium hat sich dazu vielfach geäußert. Also insofern kann ich, was diesen regulativen Rahmen geht, auf das zuständige Ressort und dessen Äußerungen verweisen. Ansonsten wissen Sie, wie ich auch bereits aufgeführt habe, sind wir insbesondere für den Bereich der Spitzensportförderung zuständig. Naturgemäß sind unsere regulativen Möglichkeiten in diesem Bereich eher eingeschränkt. Nichtsdestotrotz in dem Bereich und in dem Reformprozess über die zur Spitzensportförderung in Deutschland spielen auch Integritätskriterien natürlich eine große Rolle. Dazu zählen auch Good Governance Kriterien. Die werden auch heute schon im Rahmen der Potters-Bewertung bei den Spitzenverbänden abgefragt und die werden natürlich auch nach Inkrafttreten der Reform weiter eine Rolle spielen. Zu dem von Ihnen konkret angesprochenen Punkt bei der Euro möchte ich noch darauf verweisen, dass wir, daran ist Frau Schenk auch beteiligt, eine nationale Plattform zur Bekämpfung von Manipulation von Sportwetten und das entsprechende Gremium koordinieren. Und dort ist ein Arbeitskreis unter der Leitung auch von Frau Schenk, der ich herzlich danken möchte für ihre Mitarbeit in diesem wichtigen Themenfeld eingesetzt worden, der dort auch sehr konkrete Maßnahmen diskutiert.
Ich habe noch eine kurze Frage an Frau Müller-Schmäh. Und zwar haben Sie vorhin davon gesprochen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 5 Milliarden Gesamtsumme im Sponsoring. Und mich würde interessieren, wie viel davon machen die problematisch angesehenen Dinge aus im Bereich Tabak- und Alkoholwerbung. Wie viel Prozent der gesamten Sponsoringsumme ist das?
Frau Müller-Schmäh, bitte kurz mit Blick zur Uhr. Es sei denn, der Herr Hahn würde es in die zweite Runde verschieben.
Tabaksponsorings gibt es meines Wissens im also wahrnehmbaren Sport heute nicht mehr. Die Alkoholsponsorings sind aktuell nicht einzeln erhoben. Man muss hierzu einfach auch sagen, dass es quasi Wellenbewegungen mit der Wirtschaft und mit Produkteinführungen gibt. Also Sie haben in dem Moment, wo es in einer Branche, erinnern Sie sich einfach nur zurück, vor 15 Jahren Solaranlagen und Solarzellenanbieter haben extrem auf den deutschen Markt gedrängt und haben dann eben auch großvolumig Sportsponsoring betrieben. Die sind heute so gut wie wieder raus. Und genau diese Wellenbewegungen können Sie halt bei nahezu allen Branchen feststellen, was sich halt auch in den letzten Jahren dann neu und verstärkt, weil es vorher überhaupt nicht gab, sind dann halt Online-Angebote, Online-Plattformen, die natürlich den Sport dann zum Aufladen ihrer sehr technischen Produkte benutzen. Und dadurch ist es eine große Herausforderung, weil es halt sehr volatil ist. Und ein zweiter Punkt ist dann auch von Herrn Professor Breuer schon angesprochen. Die Hersteller haben unterschiedliche Produktpaletten. Auch die entwickeln sich weiter. Und dadurch sind dann eben auch die Schwerpunkte der Einzelprodukte natürlich sehr, sehr volatil und unterschiedlich.
Wir sind damit am Ende der ersten Fragerunde. Wir kommen jetzt zur kürzeren zweiten Fragerunde, wo jeder Fraktion 3 Minuten zur Verfügung stehen und die Zeit der Bundesregierung mit integriert sein wird. Ich bitte die Fraktion der SPD zu beginnen. Herr Schreider, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage an Herrn Professor Breuer ist, wie sehen Sie die Möglichkeiten, die Chancen, aber auch gegebenenfalls Risiken, Herausforderungen im Bereich neuer Sparten des Sports, zum Beispiel auch E-Sports, aber auch in anderen neueren Sportarten oder überhaupt neue Entwicklungen, wo lauern da Risiken, wo bestehen aber auch Chancen? Das ist die Frage an Sie und die Frage an Frau Schenk. Die Thematik Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ist ja schon vielfach angesprochen worden. Nach welchen Kriterien ist Ihrer Meinung nach vorzugehen, um den Spagat zwischen einer betriebswirtschaftlichen Orientierung und eben diesen sozialen Kriterien zu schaffen? Beziehungsweise welche guten Kriterienkataloge gibt es da aus Ihrer Sicht?
Okay, dann fange ich an direkt mit einer Rückfrage. Das waren die Risiken für das Sponsoring durch neue Entwicklungen im Sport. Ja. Also erstmal führt jede Ausdifferenzierung des Sports eben zu weiteren Möglichkeiten, weil weitere Plattformen für Sponsoring geschaffen werden. Die Frage ist natürlich sozusagen, wenn mit dem E-Sport auch sozusagen als Zuschauersport was Attraktives dazukommt, wird vorausgesetzt die Gesamtmarketingvolumina der Unternehmen steigen nicht, gibt es natürlich eine tendenzielle Verschiebung zulasten klassischer Bereiche des Sports.
Frau Schenk, bitte.
Ja, also wenn ich jetzt die Kriterien zu Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung hier auflisten sollte, dann müsste ich eine Vorlesung halten. Das mache ich mal nicht, sondern versuche insofern auf die Frage einzugehen, dass ich sage, da kann eigentlich der Sport viel von der Wirtschaft lernen. Das ist das eine, weil viele, zumindest Großunternehmen, schon sehr weit sind mit einem umfassenden Nachhaltigkeitskonzept, auch was ich jetzt aktuell immer sehe, mit ihrem Menschenrechtskonzept und der Sport in vielen noch am Anfang steht, sodass das also nicht nur darum geht, Geld zu geben an den Sport, sondern auch Know-how-Transfer beziehungsweise ein gemeinsames Weiterentwickeln im Sinne der Professionalisierung des Sports, wie die Inka Müller-Schmäh das vorhin ja auch schon fürs Sponsoring deutlich gemacht hat. Also da sehe ich wichtige Möglichkeiten. Und ansonsten biete ich gerne mal an, dass wir zum Beispiel auch zum Thema Menschenrechte mit interessierten Abgeordneten einen Workshop machen. Habe ich inzwischen mit Fußballfans gemacht. Das war für alle Seiten sehr erhellend. Danke.
Danke. Dann noch ganz kurze Frage an Frau Müller-Schmäh. Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Lehre aus höherer Gewalt oder unvorhergesehenen Ereignissen wie Corona für das Sportsponsoring?
Bitte kurz.
Klaren Rechtsrahmen und keine Diskussionen und Gefährdungen. Sie haben ganz einfach im Vereinsrecht bestimmte Vorgaben, die verbieten, dass Rücklagen in nennenswerten Umfang in den Vereinshaushalten gemacht werden. Und im Endeffekt muss man sagen, können wir dankbar sein, dass Sponsoring so ist, wie es ist, nämlich in der Regel mehrjährig und Partnerschaften, dass es eben nicht nur das kurze Buchen einer Werbekampagne über irgendwie 2-3 Monate in den Hauptmedien ist, sondern dass es Partnerschaften sind. Und wir sind eigentlich nur durch diese Partnerschaften so gut auch durch die Krise gekommen, weil nämlich die Wirtschaftspartner in dem Moment dann halt auch gemeinsam mit ihren Sportpartnern Lösungen gesucht haben. Und auch hier wieder, die Kreativität muss möglich bleiben, weil die war nur so möglich, dass man halt ausweichen konnte. Veranstaltungen haben nicht stattgefunden. Dann hat man sich halt Digitalformate ausgedacht und darüber kompensiert. Und Insgesamt, wenn Sie sich halt die Werbeträgerentwicklungskurve in den letzten 5 Jahren angucken, dann sehen Sie, dass natürlich Corona kam, beim Kino Boom, die Kinos waren zu, aber auch in der TV-Werbung haben extrem viele Unternehmen sofort ihre Engagements runtergefahren, ganz einfach, weil es aber eben dort aufgrund der Kurzfristigkeit der Buchungszeiten auch geht. Sponsoring muss halt langjährig umsetzbar und durchsetzbar bleiben und hat dadurch im Endeffekt auch durch die Krise geholfen.
Danke. Bitte die Fraktion der CDU-CSU. Herr Mayer, bitte.
Vielen Dank. Ich habe 2 Fragen an Herrn Professor Breuer. Zum einen mal, Sie haben es jetzt schon auch in den mündlichen Ausführungen erwähnt. Ich darf aber noch mal Bezug nehmen auch auf Ihre schriftliche Stellungnahme und auf die konkreten Zahlen. Die unterschiedliche Entwicklung der Sponsoring-Tätigkeiten zwischen dem Breiten- und dem Spitzensport. Also zwischen 2010 und 2019 immerhin Erhöhungen beim Spitzensport um 82%, beim Breitensport hingegen nur um 17%. Bei einer, Sie haben es auch vorher schon erwähnt, Inflationsrate von immerhin 13% bezogen auf diese 10 Jahre. Wie erklärt Erklären Sie sich diese ja durchaus handfeste und bemerkenswerte Diskrepanz. Was sollte dagegen getan werden? Und zum anderen darf ich auch noch mal Bezug nehmen auf Ihre schriftliche Stellungnahme. Sie sprechen sich ja klar gegen ein Sponsoring- und Werbeverbot im Sport aus. Unter anderem auch wortwörtlich wegen ungeklärter Kausalitätsfragen. Ich darf das jetzt mal übersetzen. Da würde ich dann Ihre verfassungsrechtliche Bewertung gerne nachfragen. Wenn ich ein Verbot implementiere, ist das ja ein sehr rechtlich und sehr weitgehender Eingriff, der auch verfassungsrechtlich natürlich legitimiert sein muss. Also sprich, der Eingriff muss geboten sein. Es muss valide nachgewiesen werden, dass ein Verbot auch wirksam ist. Wie bewerten Sie vor den verfassungsrechtlichen Implikationen ein mögliches Werbeverbot, Sponsoringverbot für Lebensmittel in diesem kommenden Kinder-Lebensmittelwerbegesetz? Und zum anderen sprechen Sie auch mögliche Alternativen an. Und da würde mich noch konkret interessieren, welche Alternativen Sie als wahrscheinlich milderes Mittel zu einem Sponsoring- und Werbeverbot meinen.
Ja, zunächst einmal zu den Disparitäten zwischen Profi und Breitensport. Das ist einfach, der Breitensport hat sehr viele kleine Sponsoren und der Profisport hat eben dann auch einige große Sponsoren. Und da macht eben der stark kommerzialisierte Bereich des Sports sehr viel aus. Und deshalb werden da die Zahlen nach oben getrieben. Und das ist, Frau Müller-Schmerz schon angesprochen, das ist eine Aufmerksamkeitsökonomie. Und wer sichtbar ist, der kann eben dann eben auch mehr verlangen für die Sichtbarkeit. Und hier gibt es ja natürlich schon seit Jahren Versuche der Gegensteuerung, ob das jetzt Sportdeutschland TV ist, dass man eben möglichst viele Bereiche des Sports, die normalerweise nicht medial präsent sind, medial präsent dazu machen. Die mediale Präsenz wirkt wie ein Hebel bei den Sponsoring-Einkommen und das ist eben dann entsprechender Schlüssel dazu. Ich bin kein Verfassungsrechtler, sondern schlichter Sportökonom, muss allerdings auch mit dem Schwerpunkt in der Evaluationsforschung. Und ich habe mich da auf ein Gutachten bezogen, das der Kollege Krämer aus Dortmund geschrieben hat im Bereich der Lebensmittelwerbung. Und meine aber schon, wir können jetzt, wenn wir gesellschaftlich kritische Dinge identifizieren, können wir nicht sozusagen warten, bis jetzt sozusagen in der letzten Ecke finale Kausalität nachgewiesen ist. Man muss dann entsprechend vorsichtig sein, aber das wird es aus wissenschaftlicher Sicht auch kaum geben. Deshalb hätte ich eher dann andere Dinge der Gegensteuerung empfohlen, beispielsweise Aufklärung direkt nach einem entsprechenden Werbespot oder was wir am Wochenende, deshalb gab es nochmal eine neuere Fassung der Stellungnahme beim Betrachten einer Bande für einen Glücksspielanbieter hier in Berlin, die sehr stark auf Animation gesetzt hat. Und da wissen wir eben aus der Forschung, dass das natürlich kognitiv wirkt und dann eben auch verhaltenswirkt. Und man könnte einfach schlicht sagen, Glücksspielanbieter dürfen keine Form der Animation bei Bandenwerbung nutzen. Also mit so einfachen, aber wissenschaftlich evidenten Maßnahmen könnte man das beispielsweise lösen.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion Bündnis 90 Grüne. Herr Emmerich, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch mal eine Frage an Sie, Frau Schenk. Jetzt auch gerade mit Blick auf die Euro 24 wissen wir, dass China mit 5 Sponsoren die meisten globalen Partner stellt. Und wir sehen das auch bei vergangenen Turnieren, auch nicht nur Europa- oder Weltmeisterschaften beim Fußball, welchen Einfluss da auch gerade autokratische Staaten versuchen zu nehmen. Wir hatten auch früher Gazprom, das als Unternehmen sehr aktiv war, auch in der Bundesliga. Ja. Können Sie was dazu sagen, inwiefern solche Sponsoren aus menschenrechtsfragwürdigen Staaten, aus Diktaturen auch die Integrität des Sports beschädigen können und einen negativen Einfluss nehmen können?
Das ist natürlich immer ein Risiko. Deshalb sage ich ja, es braucht jede Sportorganisation ein Sponsoring-Konzept und muss sich sehr genau überlegen, was passt zu mir, was tut das mit meiner Reputation. Und wir fordern dann natürlich auch, dass die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die ja inzwischen schon von einigen Sportorganisationen angewendet werden, die UEFA hat das noch nicht ganz umgesetzt, dass die auch für Sponsoringverträge gelten. Also ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, dass der FC Bayern München weiter Sponsoring mit Qatar Airways macht, aber in einen Vertrag hineinschreibt, dass zum Beispiel das Catering an Bord, die Reinigungskräfte, dass die alle Mindestlohn bezahlt werden, gute Arbeitsbedingungen haben und so weiter. Also dass dafür gesorgt wird, dass dort Menschenrechte eingehalten werden. Und zum Beispiel auch, dass eine bestimmte Mindestanzahl an Pilotinnen angestrebt wird, an Frauen in Führungskräften. Und dann hätte ich mich gefreut, wenn Qatar Airways umgekehrt dem FC Bayern gesagt hätte, aber bitte dann auch Frauen in den Aufsichtsrat vom FC Bayern und in den Vorstand. Also wir haben ja auch auf unserer Ebene immer noch mal Defizite. Also so müssten Sponsoringverträge in der Zukunft gestaltet werden. Dann kann man ganz viel machen. Und ich weiß, dass es zum Beispiel einen Ausrichtervertrag für ein internationales Sportereignis mit Saudi-Arabien gibt, wo genau solche Dinge bereits drinstehen.
Dankeschön. Dann hätte ich auch noch eine Frage in diese Richtung auch an Sie, Frau Müller-Schmäh. Was hat denn das so für Auswirkungen auch gerade für deutsche Unternehmen, für europäische Unternehmen, wenn solche Sponsoren aus anderen Ländern reindrängen? Können Sie dazu uns was sagen?
Bitte mit Blick zur Uhr.
Wenn die sozusagen auch den Markt mit betreten und besetzen, was das dann für Auswirkungen auf andere Sponsoren hat. Das ist ein Wettbewerb unter den Unternehmen um die jeweiligen Werbeflächen. Und klar würden wir uns auch freuen, wenn noch verstärkt deutsche Unternehmen bereit wären, entsprechende Partnerschaften mit den entsprechenden Summen einzugehen. Das sind aber gleichzeitig auch für die Unternehmen jedes Mal strategische Entscheidungen. Gerade in internationalen Konzernen verschieben sich zum Teil relevante Märkte, sodass sich dann auch Marketingbudgets einfach in andere Märkte verlagern. Und genau das Gleiche sind dann Marketingziele. Haben Sie eine Produkteinführung? Haben Sie irgendwie Employer Branding, sodass das dann genau mit dem Sponsoring-Konzept der Unternehmen überlegt wird, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Markt, welche Maßnahmen und Umsetzungen dann Sinn machen.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der AfD. Herrn König, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe jetzt mal eine Frage an Frau Dr. Kramer von den Sparkassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sie haben das jetzt auch noch mal dargestellt. Sie machen ja sowas, ich nenne es jetzt mal breites Sponsoring für die EDSen, dass Sie sich gar nicht auf einzelne Sportler und auf einzelne Sportarten kaprizieren. Das finden wir sehr gut, weil genau das hatten wir ja ähnlich. So ein breites Sponsoring ist ja gerade gescheitert sozusagen beim Kanuverband, wo es für einen gesamten Sportverband halt wäre. Ich habe trotzdem eine Frage, wenn man sich Ihre Zahlen Ihrer Stiftung anguckt, dann kommt man, wir haben 2017 als letzte Zahl gefunden, dass Sie ungefähr 35 Millionen Euro für die Unterstützung von Kulturprojekten und Einrichtungen zur Verfügung stellen, aber auf der anderen Seite nur 7 Millionen Euro für die Unterstützung des Sportes. Die Frage ist halt, stimmt das, was wir da rausgefunden haben, oder wie ist es wirklich? Und falls es stimmen sollte, was kann man tun, damit sich die Sportunterstützung der Kulturunterstützung nähert?
Also Ihre Zahlen stimmen nicht, um es ganz klar zu sagen. Ich habe das ja vorhin einführend erläutert. Das ist stetiger Aufwuchs für alles gesellschaftliches Engagement, mehr als eine halbe Milliarde. Und ganz explizit nochmal Antwort auf Ihre Frage. Für Sport 108 Millionen Euro über Stiftungen, Spenden und Sponsoring. Das steht im Verhältnis zu 130 Millionen Euro für Kultur. Das war schon immer die Spitzengröße in der Sparkassenfinanzgruppe. Allerdings jetzt auch, und das muss ich jetzt hier nochmal erklären, im letzten Jahr erstmalig überholt durch soziales Engagement, was bei uns die Spitzenförderung einnimmt und was auch richtig ist, wenn ich auf unsere Sparkassen und auf das breit gefächerte gesellschaftliche Engagement schaue.
Dann bleibt mir nur noch zu danken, A, für die richtigen Zahlen und B, für dieses doch sehr breite, gute Sportsponsoring, was Sie tun.
Dankeschön. Für die Fraktion der FDP, Herr Hardewig, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne Frau Müller-Schmee und Herrn Professor Breuer noch zu drei kleinen Aspekten befragen. Der erste Punkt ist tatsächlich die Abhängigkeit von der jeweiligen wirtschaftlichen Lage. Also wie schnell man das auch im Sportsponsoring merkt, wenn es jetzt wirtschaftlich ein bisschen schwieriger wird. Ich kann mich erinnern, gestern Abend war ein parlamentarischer Abend der Mineralquellen. Da hatte ich auch mit einem Geschäftsführer gesprochen von einer Mineralquelle bei mir aus dem Kreis, die dann schon sehr, sehr schnell merken, dass sie dann noch ein bisschen Verschiebungen machen. Also einmal die Abhängigkeit davon. Dann generell, wie Sie das wahrnehmen, was das Thema Ethik und Eigenverantwortung, Selbstverpflichtungen in den Unternehmen angeht, auch in Bezug auf Werbeaktivitäten. Und tatsächlich noch mal ganz kurz darauf einzugehen, was das Thema Unsicherheit aufgrund von langen Diskussionen schon ausmacht, im Vergleich, auch wenn jetzt am Ende eine Regelung vielleicht nicht kommt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die erste Frage war die Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Lage. Im Grunde genommen muss man auch sagen, das Marketingbudget ist ein Frühindikator für wirtschaftliche Herausforderungen sind und eigentlich mit als erstes unter Druck geraten. Und da setzt sich dann auch gerade Sponsoring immer sehr schwer durch. Da es eben anders als andere Werbeformen in der Regel mit einer längerfristigen Bindung verbunden ist und es dann natürlich für Unternehmen in der Entscheidung, sagen wir mal kurzfristig gedacht, einfacher ist, auf andere Werbeträger zu setzen. Und es wird dann sehr genau geprüft, ob die langjährigen Partnerschaften, die halt sowohl für den Sport als auch für die Wirtschaft für ein gutes Sponsoring von Vorteil sind, tatsächlich eingegangen werden. Was? Dann halt zur Frage Ethik und Selbstverpflichtung. Man muss ja auch darauf hinweisen, es gibt zum Beispiel den deutschen Werberat, in dem sich die Hersteller zusammengefunden haben und auch die Werbewirtschaft bereits Selbstverpflichtungen gegeben haben mit dezidierten Regelungen, die dann eben auch Rüge möglich sind. Der Bürger kann dort seine Anzeigen hinterlassen. Es sind über die gesetzlichen Bedingungen und Restriktionen hinaus bereits Selbstverpflichtungen eingegangen worden. Genau das macht aber auch nicht nur die Wirtschaft, sondern, das muss ich auch ganz klar darauf hinweisen, dass auch der Sport in dem Bereich eben schon agiert und sich auch über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Verpflichtungen auferlegt hat. Denken wir jetzt nur mal an das Thema Alkohol, das dann ausdrücklich trinkende oder zum Trinken auffordernde Leistungssportler verboten sind, dass der größte Teil der Sportorganisationen auch bei über 15-prozentigen Alkoholiker restriktiver ist. Wir haben besondere Vorsichten im Bereich pharmazeutische Produkte natürlich. Wir haben in der Regel Restriktionen bei Kinder- und Jugendmannschaften und Kinder- und Jugendtrikots in den diskutierten Branchen. Und auch ein Beispiel von Frau Schenk aus der Erklärung, also aus ihrer Stellungnahme, war ja dieses Kinder Joy of Moving, wo man auch ganz klar sagen muss, dieses Engagement des Herstellers bringt zum Beispiel dazu, dass an einem Tag in 600 Vereinen in Deutschland Kinder direkt in Bewegung gebracht werden. Das kostet auf Seiten des Unternehmens eben eine ganze Menge Aktivitäten. Und auf der anderen Seite werden eben keine Produkte irgendwie verteilt, noch beworben, noch sonst was. Was also heißt, hier ist auch ein ethischer Ansatz mit vorhanden, der beiden Seiten sehr wichtig ist. Und drittens war dann noch die Frage der Unsicherheit.
Bitte kurz, ich muss dann ansonsten reingrätschen, denn es wird dann doch ziemlich lang.
Entschuldigen Sie bitte.
Ganz kurz.
Genau so war es. Bereits Diskussionen können dazu führen, dass Sponsoring-Engagements verringert werden. Wir haben vor 3 Jahren, glaube ich, ist es jetzt her, die Diskussionen um das Gewerbeverbot für Sport in den gesetzlichen Krankenkassenbereich gehabt und müssen jetzt sagen, dass wir halt in den letzten Jahren tatsächlich feststellen müssen, dass sich Krankenkassen aus ihren Sportengagements zurückziehen.
Dankeschön. Ich bitte den Herrn Dr. Hahn, wenn noch Fragen sein sollten, bitte kurz.
Ja, ich möchte gerne an Silvia Schenk noch eine Frage stellen. Und zwar schreiben Sie in Ihrer Stellungnahme, dass hinsichtlich der eigenen Compliance die Unternehmen auch klare Regelungen zur Vergabe von Tickets im Rahmen von Hospitality brauchen. Und da möchte ich Sie gerne fragen, wie sind andererseits Ihre Erwartungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Ihre Erfahrungen hinsichtlich der Annahme von vor allem hochpreisigen Tickets durch Mitglieder der Bundesregierung und Beschäftigte von öffentlichen Verwaltungen?
Ich versuche es ganz kurz zu machen. Also genauso wie Unternehmen ein Hospitality-Konzept haben müssen. Wir wissen das spätestens seit dem Verfahren gegen Utz Klaassen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Genauso sollten öffentliche Verwaltung, Landes- und Bundesregierung entsprechend auch ein Konzept haben, welche Einladungen unter welchen Bedingungen angenommen werden. Das sollte auch öffentlich bekannt sein. Und es sollte dann auch öffentlich gemacht werden, welche zumindest gewichtigen Veranstaltungen von Mitgliedern der Bundesregierung und anderen besucht werden. Das gehört für mich zur Transparenz, wobei ich eben dann doch mit etwas Erstaunen zur Kenntnis genommen habe, dass eine unterschwellige, intransparente Werbung, die in Farbe und Schriftzug bis hin zur Lautmelodie Kinder Joy of Moving, Kinder Schokolade, nicht sagt, für was eigentlich geworben wird. Und die Kinder werden dann trotzdem entsprechend irgendwann quälen, wenn sie im Supermarkt sind, dass das als ethischer Ansatz verkauft wird. Also Intransparenz kann kein ethischer Ansatz sein. Wir brauchen in allen Bereichen und gerade auch bei Hospitality Transparenz.
Die Frage jetzt Transparenz war gesagt worden, dass man Konzepte braucht. Deshalb würde ich gerne noch abschließend von der Bundesregierung wissen, welche Konzepte hat sie denn für die Vergabe von hochpreisigen Tickets für Sportevents? Wie wird das kontrolliert und was sind die Regeln?
Schön.
Jo, das kann ich ganz kurz und knapp machen. Wie Sie wissen, gibt es sehr klare Regeln dafür, was Beamtinnen, was Beamte, was Angestellte im öffentlichen Dienst dürfen, was sie annehmen dürfen und was sie nicht annehmen dürfen. Und diese Regeln gelten natürlich auch in diesem Bereich. Mhm. Ihnen diese gerne zur Verfügung stellen, finden sich aber auch im Internet.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unseren Sachverständigen, Frau Müller-Schmäh, Herr Professor Dr. Breuer, Frau Dr. Kramer und auch Frau Schenk für ihre wirklich großartige Expertise, die wir gerne aufnehmen, mitnehmen
Und wir wünschen Ihnen weiterhin alles, alles Gute, die Kraft, die Sie immer wieder aufbringen, auch für alles, was Sie tun. Und kommen Sie gut nach Hause. Und noch einmal ein großes Dankeschön.
Dankeschön und tschüss.
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2. Es geht um den Antrag der Fraktion der CDU-CSU, Fußball-EM 2024, volle Unterstützung für ein neues Sommermärchen auf Bundestagsdrucksache 20.10.068. Wir haben uns auf eine kurze Debatte geeinigt. Die CDU-CSU beginnt mit 2 Minuten Vorstellung ihres Antrags und danach können alle anderen Fraktionen 3 Minuten dazu Stellung nehmen. Ich bitte die Fraktion der CDU-CSU zu beginnen. Herr Mayer, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Möglichkeit, noch mal zumindest in Kürze auf unseren Antrag einzugehen. Ich hoffe, dass seit der ersten Lesung dieses Antrags im Plenum bei den Kollegen der Ampelkoalition gewisses Umdenken stattgefunden hat, weil ich glaube, wir haben jetzt den 15. Mai, am 14. Juni beginnt die Euro 2024, also es ist kein ganzer Monat mehr hin. Und ich glaube, wir sind von einer Stimmung im Hinblick auf ein neues Sommermärchen noch weit entfernt. Es gibt durchaus auch noch erhebliche Defizite, auch im Bereich der Unterstützung, was die Bundesregierung anbelangt. Es ist ja mehrmals schon darauf hingewiesen worden, dass die Geschäftsführer der Euro 2024 GmbH ja noch vor Monaten sich sehr intensiv beschwert haben über eine mangelnde Unterstützung der Bundesregierung. Und daran hat sich aus unserer Sicht leider auch nichts geändert, insbesondere nichts verbessert. Ich darf jetzt auch noch mal darauf verweisen, wir haben uns zu unserem Antrag, es gibt ja keine andere Fraktion im Deutschen Bundestag, die dieses Thema überhaupt mal in das Plenum gebracht hat. Ich glaube, das war auch mal per se wichtig, dass wir uns als Deutscher Bundestag auch mit diesem Thema Euro 2024 auch mal beschäftigen. Und abgesehen davon haben wir vor kurzem eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, insbesondere was die Sicherheitslage anbelangt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe selbst hin und wieder mal kleine Anfragen unterschrieben oder die Antworten von kleinen Anfragen. Das sind keine Romane, die da zum Besten gegeben werden. Aber so dünne Soße wie bei dieser Beantwortung habe ich also selten gesehen. Ich möchte da jetzt nicht aufgrund der Kürze der Zeit nicht draus zitieren, aber wenn dann nur bei einer Beantwortung darauf hingewiesen wird, es wird über eine Aktualisierung des nationalen Sicherheitskonzeptes nachgedacht oder es wird überprüft, also weniger als 5 Wochen vor Beginn der Euro wird überprüft, ob eine Aktualisierung erforderlich ist, das ist aus meiner Sicht schon wirklich nicht ausreichend. Vor dem Hintergrund hoffe ich, dass dieses Umdenken bei der Koalition dazu geführt hat, dass wir diesem Antrag jetzt ein einmütiges Zustimmungsvotum geben können. Wenn Sie mir vielleicht noch erlauben, auf einen Punkt einzugehen, den der Kollege Schreider in der Aktuellen Stunde erwähnt hat, weil Sie mokiert haben, Sie haben da ja, ging ja nicht um unseren Antrag, sondern um andere Themen, aber Sie haben Bezug genommen auf unseren Antrag, weil Sie, glaube ich, die Rede schon vorbereitet hatten für unseren Antrag und kritisiert hatten, dass wir fordern, dass in den Ausrichterstädten, in den 10 Ausrichterstädten eigene Sportstätten geschaffen werden. Ich möchte den Punkt noch mal kurz begründen. Das würde aus unserer Sicht, das kommt ja von anderer Seite an uns heran, ist das ja herangetragen worden. Insbesondere von den Präsidenten der Landesfußballverbände, die einfach zu Recht darauf hinweisen, die 10 Ausrichterstädte sind natürlich in besonderer Weise jetzt gefordert. Auch die Bevölkerung dort ist in besonderer Weise gefordert. Es sind allesamt Großstädte, deutsche Großstädte. Und es wäre, glaube ich, ein wichtiges Signal gewesen, muss ich mittlerweile leider sagen, dass man die Euro 2024 jetzt nutzt, um den ohnehin angespannten Sportstätten, Infrastrukturbereich in diesen 10 Städten eine gewisse Abhilfe zuteilwerden zu lassen, indem man ein besonderes Programm auflegt und hier insbesondere Kunstrasenplätze oder Fußballplätze in diesen Städten schafft und etabliert.
Etwas großzügig für die Fraktion der SPD.
Selbstverständlich haben wir immer gute Vorbereitungen für die Reden, das ist ja klar. Ihr habt ja zu Protokoll gegeben damals. wahrscheinlich, weil es auch jetzt nicht mehr so aktuell war, ja, nehme ich an, aber egal. Ich glaube, wir wünschen uns alle gute und möglichst viele Sportstätten in den Städten, aber es ist auch klar, dass das zu dem Zeitpunkt ein Winter vor der Sommer-Euro rein planungstechnisch, rein finanziell nicht mehr machbar ist. Deshalb finde ich den Punkt in eurem Antrag nach wie vor absolut nicht nachvollziehbar, wenn man die Planungshorizonte für Sportstättenbau in Deutschland kennt, und die kennen wir alle. Also da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber zu streiten. Ansonsten gilt das, was ich auch schon im Plenum zu dem Antrag gesagt habe. Er ist veraltet und er ist, man würde in anderen Gremien sagen, durch Verwaltungshandeln erledigt. Es basiert alles auf einem Zeitungsartikel vom 23. November 2023. Das ist jetzt wirklich mehr als Asbach uralt. Und viele Dinge, die er da fordert, sind schon längst vorgestellt worden. Mobilitätskonzept vorgestellt am 18. Januar, Kulturprogramm präsentiert am 29. Januar. All das ist überhaupt kein Thema mehr, dass es daran mangeln würde. Und ich glaube, Deutschland braucht echt nicht verordnete Fröhlichkeit und verordnete Stimmung. Ich erinnere mich gern noch an einen Artikel in der Süddeutschen kurz vor der WM 2006, wo drin stand, wo bleibt die Sommermärchenstimmung. Und ja, wir alle wissen, wie es dann ausgegangen ist. Das ist überhaupt nicht das Thema. Und ansonsten die Unterstützung des Bundes und der Länder, insbesondere auch des Bundes, ist sehr gut. Und wenn man sieht, was die UEFA dran verdient und was sie selbst da noch investieren könnte, dann ist es wirklich nicht angezeigt, dass wir mit unseren knappen Kassen hier noch mehr reingeben. Wir tun Gutes und tun vieles. Und damit sollte es jetzt wirklich gut sein. Jetzt wird es wirklich Zeit, dass der Ball rollt und wir wegkommen von diesen Anträgen. Danke.
Gibt es eine Stellungnahme der AfD? Herr König, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also ich sage mal gleich am Anfang, wir werden dem Antrag zustimmen. Daran kann man sehen, wie sachorientiert wir arbeiten. Wieso? Ich muss ganz ehrlich sagen, ist so, wir arbeiten sachorientiert. Ich sage mal, im Gegensatz ist es so, selbst wenn man ein Wahlprogramm von einer anderen Partei hier als AfD zum Antrag stellen würde, würde die alle dagegen stimmen. Das ist halt unkonstruktiv beziehungsweise destruktiv sogar. Kommen wir mal zum Antrag. Ich muss ganz die Worte von Herrn Mayer, vom Kollegen Mayer wirklich aufgreifen. Wir sind der Union wirklich dankbar, dass sie den Sport mal wieder ins Plenum gebracht haben und auch dieses Thema. Müssen als kleine Kritik am Antrag wirklich sagen, da sind viele so Wohlfühl- und Schaufenstersachen drin, die normalerweise selbstverständlich sind. Aber ich sage es nochmal, wir leben nicht in normalen Zeiten, sondern wir leben ehrlich gesagt in Zeiten, wo unter anderem durch die Ampelpolitik vieles nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte. Ich mache mal nur ein Beispiel. Der schottische Verband hat seine Fans gerade davor gewarnt, den letzten Zug zum Spiel zu nehmen, weil die Bahn in Deutschland völlig unpünktlich fährt. Ja, das ist so eine Sache, zum Beispiel, das steht hier auch drin, Mobilitätskonzept und dass dafür Sorge getragen werden soll. Also ich sage es mal, unter dieser Regierung funktionieren nicht mal Selbstverständlichkeiten. Deshalb ist dieser Antrag gut und wichtig und deshalb werden wir diesem Antrag auch zustimmen.
Vielen Dank. Gibt es eine Position von seitens Bündnis 90 Grünen? Herr Krämer, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich will es vielleicht mal umdrehen. Ich finde tatsächlich, dass wir mittlerweile natürlich auch bedingt durch die zwei Siege der deutschen Nationalmannschaft, finde ich, schon eine sehr gute Stimmung haben. Also ich meine, ich glaube, es nervt uns alle so ein bisschen, morgens mittlerweile jetzt hier den Umweg fahren zu müssen aufgrund der diversen Sperrungen hier im Regierungsviertel. Aber ich glaube, man merkt so langsam sowohl baulich, dass es losgeht. Wir haben eine gute Stimmung. Ich finde auch, dass wir mittlerweile in vielen Ministerien und Bereichen viele Projekte haben, die wirklich gut sind und wo auch insbesondere die Breitensportlerinnen und Breitensportler sich wirklich darauf freuen, die Vereine sich vor Ort freuen. Wir haben gestern ein Fachgespräch gemacht, wo sowohl DFB als auch Fanvertreter, als auch Nicole Kumpis von Eintracht Braunschweig gesagt hat, wie wichtig dieses Turnier jetzt auch gerade im Rahmen des europäischen Sportsommers ist, weil es eben einerseits die Möglichkeit bietet, den Sport in den Mittelpunkt zu stellen und Bewegungen in den Mittelpunkt zu stellen, die Menschen auf die Straße zu bringen, aber natürlich auf der anderen Seite auch die Möglichkeit bietet, die Gesellschaft zusammenzubringen in den verschiedensten Bereichen, weil eben auch der Fußball hier eine besondere Integrationsleistung vollbringen kann. Wir sehen das in den Bundesliga-Stadien, aber ich finde oder ich glaube auch, dass wir das bei der Euro 2024 sehen können. Und mal umgedreht, ich hatte eher, Sie erinnern sich alle, wir hatten über Katar umfangreich diskutiert, dann war die deutsche Nationalmannschaft sportlich nicht ganz erfolgreich und so nach Katar hatte ich echt Sorge, anderthalb Jahre vor dem Turnier, dass das schiefgehen könnte, weil wir sehr wenig Programm hatten. Ich glaube, die einzige Ausnahme war zu dem Zeitpunkt Claudia Roth, die schon auch was eingebracht hatte in den Haushalt, was sehr umfangreich gewesen ist und dann hat sich sehr schnell vieles entwickelt. Und da muss ich dann auch schon mal ganz deutlich sagen, das ist ja nicht so, dass wir als Ampelkoalition jetzt seit Vergabe 2016 hier sind, sondern wir haben dort tatsächlich wenig Vorarbeit erstmal in diesem Bereich vorgefunden und haben eben auf Grundlage dessen, glaube ich, jetzt was aufgebaut mit den Ländern zusammen und den Host Cities. Das heißt, ich würde es gar nicht parteipolitisch wenden wollen, aber zumindest die Situation gehabt, dass wir jetzt alle gemeinsam ein sehr gutes Programm initiiert haben. Das steht und fällt natürlich immer mit dem sportlichen Erfolg, wie dann die Stimmung am Ende ist in dem Land. Aber ich glaube, wir sollten gerade auch dezentral vor Ort das schon noch mal dazu nutzen, gerade auch diese polarisierten Debatten, die wir immer wieder im Politischen führen, zu Recht oder Unrecht, aber die vielleicht einfach mal für die Zeit so ein bisschen zurückzustellen und dort das Gemeinsame zu suchen. Ich glaube, da kommt es drauf an und insbesondere auch gerade in Zeiten von Krieg in Europa auch die Möglichkeit des friedlichen Beieinanders noch mal in den Mittelpunkt zu stellen. Und von daher vielen Dank für den Antrag. Ich glaube, das meiste ist soweit schon erledigt. Wir werden es dementsprechend ablehnen, weil wir, glaube ich, jetzt schon ein bisschen weiter sind. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig, hier gemeinsam jetzt an einem Strang zu ziehen und voranzugehen.
Vielen Dank. Von der Koalition zur Opposition, Herr Hahn, bitte.
Ja, an einem Strang ziehen ist ja gut. Und ich glaube, wenn man die Überschrift nimmt, kann da ja grundsätzlich gar keiner was dagegen haben. Natürlich wollen wir eine ordentliche Veranstaltung und so weiter. Das ist alles klar. Was mich an dem Antrag stört, sind zwei Dinge. Weil ich lieber sprechen würde über ein Sportfördergesetz, über einen Sportentwicklungsplan, da teile ich das, was Stefan Meyer gesagt hat, Sportstättensanierung und so weiter. Das ist konkret, das hilft auch vor Ort. Hier wird wieder einseitig der Fußball in den Mittelpunkt gestellt. Und ich habe es ja schon mal angesprochen, wie viele hunderte Millionen öffentliche Gelder von Bund, Ländern und Kommunen in diese Europameisterschaft geflossen sind. Ich halte das für völlig unverhältnismäßig. Manchmal bin ich ja etwas getröstet, wenn die CDU auch die Fragen nicht beantwortet bekommt oder die Union. Wir haben dazu auch Fragen gestellt, wissen wir nicht, können wir nicht sagen, können wir nicht rauskriegen. Wir wissen bis heute nicht, wie viele öffentliche Gelder tatsächlich in die Euro fließen. Wir wissen es nicht. Keiner. Die Bundesregierung könnte es rauskriegen, will es nicht. So, und deshalb ist einfach der Punkt für uns, dass dort in dem Antrag der Union richtige Dinge drinstehen, aber er ist aus unserer Sicht, meiner Sicht, zu oberflächlich und hat nicht wirklich Substanz. Deshalb werden wir ihm auch nicht zustimmen. Wir lehnen ihn ab und wir wollen natürlich die Unterstützung für ein neues Sommermärchen, aber nicht nur aus Steuergeldern, sondern wir wollen besseren Breiten, Schule und Spitzensport. Und da kann der Antrag logischerweise leider nichts zu beitragen. Deshalb können wir da nicht zustimmen.
Vielen Dank. Ich bitte um die Stellung der FDP.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, an dieser Stelle die nächste Nominierung für den EM-Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft bekannt zu geben. Okay, jetzt sind aber wenigstens alle wach. Und nein, aber ich glaube, man merkt allein mit der Aufmerksamkeit, die da in den letzten Tagen erzeugt worden ist, wie groß die Begeisterung ist, wie groß das Interesse der Menschen in diesem Land an diesem Turnier ist. Und ich glaube, jeder, der sich, ich sag mal, in einer fußballbegeisterten Umgebung auffällt, merkt die große Vorfreude bei den Menschen in diesem Land. Und viele Punkte, die die Union in ihrem Antrag hier aufgeführt hat, denke ich, haben sich erledigt. Wir haben hier auch schon über das Mobilitätskonzept gesprochen. Wir haben gesprochen über das Kulturrahmenprogramm. Es gibt für die vielen Menschen aus ganz Europa, die nach Deutschland kommen, eigenen Tourismusführer etc. etc. Ich glaube, wir empfangen hier, und das liegt natürlich auch ein Stück weit an uns allen, die Gäste, die hier nach Deutschland kommen, mit offenen Armen. Ich kann mich noch sehr gut an das Sommermärchen 2006 erinnern, wie viele spontane Begegnungen man auch hatte mit Fans aus aller Welt. Und der Austausch hat, glaube ich, diesem Land sehr, sehr gut getan. Und insofern glaube ich, dass die Kolleginnen und Kollegen der Union haben in der letzten Wahlperiode immer gesagt, bei vielen Anträgen, die wir gestellt haben als Opposition, hat sich durch Regierungshandeln erledigt. Kann man bei diesem Antrag der Union, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Und daher lehnt die FDP-Fraktion den ab.
Vielen Dank. Möchte die CDU-CSU-Fraktion noch mal auf die Wortmeldung eingehen?
Sehr gerne, Herr Vorsitzender, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ich meine, ich finde es ja spannend, wenn man der Auffassung ist, der Antrag, der hat sich eher erledigt durch Regierungshandeln oder er ist zu spät oder der ist zu unsubstanziiert und hätte noch umfangreicher sein müssen, dann frage ich mich nur, warum weder eine andere Oppositionsfraktion noch die Regierungskoalition einen Antrag gestellt hat. Und diese tolle Begeisterung, die überall im Land vorhanden ist, jetzt aufgrund der zwei mal ganz ordentlichen Freundschaftsspiele, die die A-Nationalmannschaft absolviert hat, mal zu loben und darzustellen und zu preisen, und das Regierungshandeln, das ja offenkundig, haben wir ja gerade gehört, alles schon vollzogen hat, zu lobpreisen. Nichts ist dergestalt passiert. Also wir über die Euro 2024 würde im Deutschen Bundestag nicht debattiert werden, wenn wir diesen Antrag nicht gestellt hätten. Natürlich, Herr Kollege Hahn, haben Sie recht, es gibt noch viele andere Defizite in der Sportpolitik. Aber wir haben uns ganz speziell im Hinblick auf die jetzt bevorstehende Euro 2024 auf dieses Turnier kapriziert. Und ich muss schon mal sagen, jetzt auch mit nachwirkender Fürsorgepflicht, wenn dann in dieser kleinen, bei der Beantwortung unserer kleinen Anfrage darauf hingewiesen wird, naja, dieses neue nationale Sicherheitskonzept, ob wir das noch aktualisieren, wisst man nicht, wir prüfen das momentan, aber vorstellen tun wir es auf keinen Fall mehr vor der Euro. Also ich halte es ehrlich gesagt für gefährlich. Ich sage das ganz deutlich. Vor dem Hintergrund der jetzt stattfindenden Demonstrationen in Hamburg oder auch in anderen Städten, in denen ein Kalifatstaat in Deutschland propagiert wird oder ausgerufen wird, im Hinblick auf Vorkommnisse wie in Brüssel vor kurzem, als zwei schwedische Fußballfans gemeuchelt und ermordet wurden. Da würde ich, sage ich mal ganz ehrlich, als Bundesregierung schon mal allein, um mich selber auch zu schützen, anders vorgehen und auch transparenter und offensiver vorgehen, was beispielsweise auch die Präsentation eines derartigen Sicherheitskonzeptes anbelangt. Also wir wollen ja alle, natürlich wollen wir friedliche und freundliche Gastgeber sein. Ich hoffe, wir werden es auch sein. Wir wollen natürlich auch, dass nichts passiert. Ja, freundlich sind wir hoffentlich nicht so auf dem Fußballplatz, aber das wird sich noch zeigen. Mal schauen, wie wir uns da verhalten. Aber mal ganz ernsthaft, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass was passiert. Und vor dem Hintergrund halte ich diese sehr defensive Herangehensweise der Bundesregierung mit Verlaub für grob fahrlässig. Und ich meine, man kann den Antrag ablehnen, aber man muss dazu Alternativen auf den Tisch legen. Und die sehe ich mit Verlaub weder bei der Opposition oder bei den Oppositionskollegen noch bei der Regierungskoalition.
Dankeschön. Damit sind wir am Ende der Debatte. Ich rufe jetzt den Antrag zur Abstimmung auf. Wer stimmt dafür? Das ist die Fraktion der CDU-CSU einschließlich der AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist die Koalition einschließlich der Gruppe Die Linken. Damit wurde der Antrag im Sportausschuss abgelehnt. Ich schließe Tagesordnungspunkt 2, rufe Tagesordnungspunkt 3 auf. Verschiedenes. Gibt es dazu noch mal Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Damit schließe ich die 52. Sitzung des Sportausschusses und wünsche uns allen eine gute Woche. Und für diejenigen, die anschließend hier noch im Saal verbleiben, um die Vorgespräche für unsere Reise nach Paris zu senden.